SWR 2. Das Theater mit Tell. So heißt der Themenmorgen heute auf DRS 2. Im kollektiven Gedächtnis der Schweiz ist Tell der Mann, der uns in die Freiheit brachte mit seinen mutigen Taten. Der Schriftsteller Friedrich Schiller hat in seinem Drama aus dem Jahr 1804 den Stoff zu der Erzählung verdichtet, die wir heute alle kennen, nicht zuletzt wegen der Fülle von geflügelten Worten, die in unseren Sprachschatz eingegangen sind.
Es lächelt der See, er ladet zum Bade.
Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.
Der kluge Mann baut vor.
Was Hände bauten, können Hände stürzen.
Der Starke ist am mächtigsten allein.
Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren.
Früh übt sich, was ein Meister werden will.
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Seid einig, einig, einig.
Mir fehlt der Arm, wenn mir die Waffe fehlt.
Durch diese hohle Gasse muss er kommen.
Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen.
Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.
Das ist Tells Geschoss.
Die nächsten 2 Stunden betritt bei uns also der Nationalheld Wilhelm Tell die Bühne. Markus Gasser, was ist denn der Anlass für diesen Themenmorgen?
Ja, der Anlass ist, dass Tell derzeit auf erstaunlich vielen Theaterbühnen gespielt wird, wenn auch selten im schillerschen Original, wie wir es gerade gehört haben. Wir werden 3 originelle und provokative Inszenierungen vorstellen an diesem Morgen, die sich mit der Figur Tell befassen. Außerdem ist vor kurzem eine Tell-Studie aus dem Jahr 1988, eine Art Tell-Biografie, kann man sagen, des Historikers Jean-François Bergier, neu aufgelegt worden. Obwohl wir heute ja wissen, dass Wilhelm Tell wahrscheinlich nicht gelebt hat, ist er also in unserer Kultur sehr präsent. Und warum das so ist, darüber diskutiere ich nachher mit den Historikern Guy Marchal und Thomas Meissen.
Wilhelm Tell als Stoff für die Bühne und für die Historiker. Das erwartet Sie heute Morgen. Redaktion dieser Sendung Sabine Bitter, Karl Linder und Markus Kasser. Musikauswahl und Moderation Michael Schwendimann. SWR2 mit dem Themenmorgen «Das Theater mit Tell». Diese Überschrift ist natürlich zweideutig. Um die Frage, ob es Tell je gab, ist viel gestritten und seit dem 19. Jahrhundert ein großes Theater veranstaltet worden. Zugleich ist Wilhelm Tell gerade in diesem Jahr auf den Theaterbühnen der Schweiz so präsent wie kaum je zuvor. Sogar für das jüngste Publikum. Zum Beispiel in der Inszenierung Wilhelm Kasperli Tell des Figurentheaters Gustavs Schwestern. Nun ist die Geschichte von Wilhelm Tell kein Stoff, der sich auf den ersten Blick fürs Kindertheater eignet. Da wird auf ein Kind geschossen, es wird viel gemordet und zu lachen gibt es wenig. Dennoch haben Sibylle Grütter und Jacqueline Sura vom Figurentheater Gustavs Schwestern den Tell für Kinderaugen tauglich gemacht. Sie kreuzen die Geschichte des helvetischen Nationalhelden mit einer anderen Figur mit schweizerischem Heldenformat, mit Kasperli. Der streikt gerade, will keine Sprüche mehr klopfen und keine Krokodile mehr fangen. Dafür stürmt er die Bühne und ergattert sich die Rolle von Walter Tell. Dass das schiefgehen muss, ist nur die halbe Wahrheit. Karl Linder hat sich mit Kindern vor Ort unterhalten.
Im Foyer des Zürcher Theaters Stadelhofen wartet eine Schar Zweitklässler darauf, dass die Vorstellung beginnt. Sie alle kennen Kasperli in- und auswendig. Aber auch Wilhelm Tell ist diesem Jungen nicht unbekannt.
Ich bin Bogenschütz und er kommt von der Schweiz und er hat nicht am Hut glauben, dass man den Hut gleich benehmen muss wie der König.
Und er, was ist passiert?
Er hätte einen Apfel von seinem Sohn auf dem Kopf, hat der Sohn einen Apfel gehabt, dann hätte er in den Apfel hineinschiessen.
Noch fast mehr als für die Frage, wer Wilhelm Tell gewesen sei, interessieren sich Tim, Julian und Finn für die Frage, was ein Held ist.
Ein Held ist jemand, der zum Beispiel etwas Besonderes macht, zum Beispiel irgendeinen lieben Mann befreit oder so. Oder irgendetwas.
Oder so. Also ein Held zum Beispiel sind solche, die Drachen bekämpfen oder sie sind einfach Helden, weil sie etwas Spezielles machen.
Und gibt es Helden heute noch?
Helden gibt es nur noch so in Comics oder zum Beispiel bei Donald Duck, da gibt es Phantomias oder im Fernsehen den Superman und so, aber richtige Helden gibt es eigentlich nicht.
Nicht wirklich.
Ja.
Also, höchstens, es gibt Helden. Und die sind Helden, die finden spezielle Sachen vielleicht. Wie die sieben Weltwunder. Alle, die sieben Weltwunder entdeckt haben, das sind alles Helden.
Auf der Bühne ist es zunächst ein anderer bekannter, zeitloser Held, der auftritt. Kasperli mit seiner Zipfelmütze und seiner großen Klappe. Das Stück beginnt als klassisches Kasperli-Theater. Rocky, das grüne Krokodil, hat dem Polizisten die Servala geklaut. Doch weder der beklaute Polizist noch der herbeigerufene Kasperli sehen sich in der Lage, das Tier zu bändigen. Da muss schon Gretel antraben und unter Beweis stellen, was starke Führung ist.
Aus! Oh. Und zack! Zack! Sit! Oh, ja, brav, Rocky, mit den Tieren! Was? Ihr seid das Zweite und habt es nicht geschafft, mein Krokodil zu fangen?
Nein, nicht geschafft. Also weißt du. Ach,
Männer. Rocky? Wir gehen.
So, schade.
Nach diesem kurzen Prolog kann das Stück über Wilhelm Tell endlich beginnen.
Der Tell, ein Mann wie ein Fels, mit stahlharten Muskeln, mit einem Körper wie ein Turner. Seine Augen sind blau wie ein Gletschersee. Und er hatte einen wunderbar wuschligen Bart, so einen, wo man sich so richtig drinnen hat verlieren.
Das prächtige Heldenbild, das die eine Spielerin hier vollmundig ausmalt, unterwandert die andere sogleich. Und es ist nicht das einzige Mal, dass die beiden sich nicht einig werden.
Ein Mann, wie man es sich einfach wünscht.
Es kommt so ein bisschen darauf an, was man sich wünscht. Ich meine, zum Beispiel Gret hat der ja praktisch nicht.
Aber wenn er etwas gesagt hat, dann hat er ganz wichtige Sachen gesagt.
Was denn so?
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Oder nein, ganz bekannt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder nein, noch viel besser. Mir fehlt der Arm, wenn mir die Waffe fehlt.
Die Spielerinnen tragen hellgrüne, wollene Wämsli und ihre Haare haben sie zu Schnecken aufgedreht. Ansonsten wirken sie durch und durch zeitgenössisch und ziemlich selbstbewusst. Das Prinzip ihrer Uneinigkeit zieht sich als roter Faden durch das Stück und ermöglicht, wichtige Drehpunkte in der Geschichte so zu veranschaulichen, dass die Kinder sie verstehen. Durch den einfachen Trick, Kasperli die Rolle von Sohn Walter spielen zu lassen, ist die Augenhöhe zum Publikum definitiv hergestellt. Die Spielerinnen vom Figurentheater Gustavs Schwestern erzählen die Tell-Geschichte zwar stark vereinfacht, aber werktreu. Wo es darum geht, historische Zusammenhänge zu erklären, scheut man sich nicht vor einer gewissen Didaktik. Da taucht etwa zur Erläuterung der drei Talschaften eine Schweizer Karte auf. Sie wird später zu einem Hut gefaltet und noch später wird daraus jenes Schiff, auf dem Gessler seinen Gefangenen über den Urnersee fährt. Tell selbst ist eine Puppe mit Stoffkörper und dem Schädel eines Gartenzwergs. Er wird als durch und durch netter Mensch eingeführt. Vor allem aber ist er ein guter Vater, der seinem Sohn das Schießen mit der Armbrust beibringt und, was weit wichtiger ist, abends an seinem Bett sitzt, bis der Bub eingeschlafen ist. Es ist eine heile und friedliche Welt, diese Urschweiz, bis zu jenem Tag, wo Gessler, ein nuschelnder Dicksack mit Pausbacken, auf seinem Steckenpferd angeritten kommt.
Hey du! Wem gehört denn dieses prächtige Haus hier?
Abtell.
Ja, und diese saftige Wiese?
Abtell.
Ja, und diese fetten Kühe?
Abtell.
Ja, und wer bist du?
Hä? Ja, eigentlich sein Sohn, der Walter Tell. Willi und Walter, Walter und Willi.
Schmeck!
Was bist du für ein Koloss auf dem klapprigen Ross?
Was sagst du kleiner Wicht?
Ha, du leidest unter Gicht.
Red Deutsch, du Ratte.
Und dein Kopf ist alles voll Watte. Komm
hierher. Der weitere Verlauf dieser Begegnung ist hinlänglich bekannt. Allerdings fehlt auf dem schleunigst aufgeklappten Meterstab Gesslers Hut. Die eine Spielerin hat ihn in der Aufregung zu Hause vergessen. Also behilft man sich mit der Papiervariante, denn auch die erfüllt ihren Zweck.
Im Namen des Kaisers.
Im Namen vom Kaiser.
Wird hier beldigst.
Wird da schon ganz, ganz klein.
Einen Hut liegen.
Einen Hut liegen.
Und ihr seid herzlich eingeladen.
Und ihr seid dann ganz herzlich eingeladen.
Was ist der Befehl?
Nein, ist ein Befehl.
Diesen Hut. Hut. Hut los.
Hut los.
Also ohne Hut.
Also eben ohne
Hut. Zu grüßen.
Zu grüßen.
Und der das nicht tut,
der, was macht,
der kommt ins Gefängnis.
Und so kommt's, wie es kommen muss. Es kommt zum Apfelschuss und damit zu einem der vielen tollen Momente in diesem Kinderstück. Zum ersten Mal wird diese Szene nämlich aus der Sicht des Kindes gezeigt. Walterli, alias Kasperli, zittert wie Espenlaub, so dass Vater Tell gar nicht richtig zielen kann. Gerade in der komödiantischen Überhöhung wird das dramatische Ausmaß einer Situation sichtbar, die so bekannt ist wie grausam.
Hallo, hallo, hat es noch Würmer im Äpfel? Kommt schnell raus, es kommt gerade ein Pfeil, jetzt wird es klar. Oh, Papi, wieso hast du jetzt zwei Pfeil? Nimm den Rot, das bringt Glück. Nein, nimm den Blau, das stoppt Hoffnung. Rot, nein, Blau, nein, Rot, Blau, sehr gut.
Doch keine Sorge, sämtliche Schüsse aus der Armbrust, die auf der Bühne als Requisit in Originalgröße zu sehen ist, sämtliche Schüsse gehen daneben. Wilhelm Tell trifft nicht den Apfel auf dem Kopf seines Sohnes, sondern die Servala unter dem Arm des Polizisten. Und auch der Schuss in der hohlen Gasse verfehlt sein Ziel. Sobald es hier ums Töten geht, macht die Inszenierung einen Kunstgriff, der so schlicht wie überzeugend ist. Es wird nämlich der Figur von Gretel und ihrem Krokodil überlassen, die Dinge zurechtzubiegen. Für Regisseurin Frauke Jacobi, die das Theaterstück zusammen mit den beiden Figurenspielerinnen entwickelt hat, ist die Tell-Geschichte genau in diesem Aspekt zwar einfach, aber durchaus wirksam.
Also es ist letztendlich ja auch gut gegen Böse, wenn man es jetzt für Kinder erzählt, der Kampf gegen das Böse und das Gute gewinnt am Ende, ganz einfach gesagt. Aber ich finde die Geschichte, also auch gerade die Apfelschuss-Szene, ich finde das schon eine spannende Situation. Also mich ergreift das schon nach wie vor. Deswegen, also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Schiller inszenieren möchte. Also ich finde es jetzt schon eben die Idee, dass wir das hier ein bisschen mit Humor, also weil der fehlt jetzt beim Wilhelm Tell bei der Originalfassung, finde ich sehr. Und den haben wir versucht jetzt hier mit reinzubringen.
Das ist ein kluger Entscheid. Wird doch die Geschichte von Wilhelm Tell und seinem beispielhaften Kampfgeist dadurch spannend und für Kinder verständlich. Die Spielerinnen Sibyl Grütter und Jacqueline Surer bewegen sich sicher auf dem schmalen Grat zwischen Kasperlischerz und Urschweizer Mythos. Und man braucht kein Kind zu sein, um sich an ihrem sympathischen und selbstironischen Spiel herzhaft zu freuen.
Das ist der Eidgenossentanz. Wir sind das Volk von Brüdern. Wir trennen uns in keiner Not. Nein, wäre lieber tot. Was sag du uns, bist du nicht auch ein wahrer Eidgenoss? Hey!
Wilhelm Kasperli Tell, eine eigenwillig erzählte Fassung des Schillerdramas für Kinder ab 7 Jahren, gespielt vom Figurentheater Gustavs Schwestern, kreiert von Sibyl Grütter und Jacqueline Surer, Regie führte Frauke Jacobi. Das Kinderstück ist in der Schweiz auf Tournee. Die nächsten Vorstellungen finden in der Innerschweiz statt. Ab Januar gastiert es in Aarau. Ich begrüße nun meine beiden Gäste. Zum einen Thomas Meissen. Sie sind Professor für Geschichte an der Universität Heidelberg, Spezialist für Schweizer Geschichte. Sie haben vor kurzem eine Geschichte der Schweiz herausgegeben und dazu auch einen Bildband zur Schweizer Geschichte von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. Zum Zweiten begrüße ich Guy Marschall. Sie haben bis 2003, bis zu Ihrer Emeritierung an der Universität Luzern, Geschichte gelehrt. Ihr Fachgebiet ist Mittelaltergeschichte. Beide sind Sie auch Spezialisten für Mentalitätsgeschichte, also für Fragen wie sich zum Beispiel, wie sich nationale Mythen herausbilden. Zunächst möchte ich aber zum Stichwort Held kommen. Im Beitrag von Karl Linde zu dieser Theateraufführung Wilhelm Kasperli Tell sagt ein Kind, ein Held, das müsse eine Heldentat vollbringen, so wie Superman oder ähnliche Figuren. Im Stück selber wird Tell als starkes, strahlendes Mannsbild geschildert, wir haben es gehört. Jetzt sollte Wilhelm Tell wirklich gelebt haben, dann war er ein innerschweizer Bergbauer im 13. Jahrhundert. Wie passt das geschilderte Heldenbild, unser Heldenbild von Tell, zur Realität eines mittelalterlichen Bergbauern, Thomas Meissen?
Ich weiß nicht, wie weit der Alltag im Mittelalter, das kann Guy Marschall besser sagen, so einen Heldentaten provoziert hat. Der Alltag ist sicher ein sehr harter und anforderungsreicher gewesen. Die Geschichten, die man sich darüber erzählt hat, mussten sich ja auch nicht daran halten. Die Heldensage ist, soweit wir das ja wissen, nordischen, dänischen Ursprungs. Das heißt, es handelt sich eigentlich um eine Geschichte, die nicht an die Alpen, nicht an den heute schweizerischen Raum gebunden ist, sondern eigentlich Heldenvorstellungen oder eine Heldentat beschreiben will, die im Prinzip weltweit sich exportieren lässt. Und das erklärt ja sicher auch den Erfolg von Wilhelm Tell, ist auf die Schweiz angewandt worden, aber die Franzosen haben das in der Revolutionszeit übernommen. Schiller ist ein Deutscher, das wird weltweit aufgeführt, ist sicher das, was man historisch nicht nur in der Schweiz, sondern überall am ehesten mit der Schweizer Geschichte assoziiert, weil das eben eingängig ist. Das ist ja eine Geschichte, die auch durchaus ambivalent ist. Das ist ja ein Held, der hinterrücks die Obrigkeit ermordet. Das ist also so, wie wenn man heute einen Bundesrat umbringen würde. Das macht, glaube ich, für den literarischen Erfolg der Geschichte schon sehr viel aus, dass es nicht einfach nur dieses Bild gut und böse ist, sondern ambivalent. Und so wird ja auch Wilhelm Tell bei Schiller dargestellt. Das ist klar, dass es in einer Kindergeschichte dann ein bisschen anders daherkommt.
In der Diskussion, ob die Tell-Geschichte wirklich stattgefunden hat, Sie sagen, es sei ein nordischer Mythos gewesen, aber die Diskussion gibt es ja, hat es ja lange Zeit gegeben, da war immer wieder Tells Armbrust Gegenstand der Kritik. Ein spezielles Thema. Guy Marschall, hätte Tell aus historischer Sicht überhaupt Besitzer einer Armbrust sein können?
Ja, also wir sind jetzt etwas schnell vorangegangen. Also Tell steht nicht für das 13. Jahrhundert. Die Gestalt von Wilhelm Tell, die entsteht im 15. Jahrhundert. Wir müssen uns dann die Vorstellung von Ende 15. Jahrhundert anschauen und nicht, was im 13. Jahrhundert in der Schweiz geschehen ist. Das hat eigentlich gar nichts mit Tell zu tun. Jetzt,
ich würde sehr gerne diesen Punkt später behandeln. Ich hätte jetzt wirklich gerne das 13. Jahrhundert, weil das ist, wovon wir ausgehen, dann eigentlich für die Geschichte. Also ich muss jetzt dorthin zwingen ins 13. Natürlich, das 15. Jahrhundert und die Entstehung des Mythos wird auch ein wichtiges Thema sein.
Ja, da müsste man jetzt einen Waffenexperten, wann die ältesten Armbrüste aufkommen. Auf jeden Fall, eine Armbrust ist eigentlich ein sehr teurer Gegenstand. Das müsste also Tell, müsste also relativ wohlhabend sein, um sich eine Armbrust leisten zu können. Das gab es damals im 13. Jahrhundert, wohlhabende Leute, aber die Oberschicht zum Beispiel. Es gibt auch sehr reiche Frauen in der damaligen Zeit, urkundlich belegt, die ganze Ackerfelder den Kirchen stiften können. Aber ob Tell dazugehört, kann ich leider nicht sagen.
Ist es denn aus der Mentalität des mittelalterlichen Menschen heraus überhaupt denkbar, dass ein einfacher Bauer eigenmächtig einen Angehörigen der Obrigkeit tötet? Also wieder in der Zeit.
Ja, also wir haben ja frühe Sagen von Tyrannenmord. Es gibt viele in allen Ländern, das ist nicht eine Spezialität Tells und der Schweiz, und es gibt in Norwegen, überall gibt es, es gibt auch die Volksaufstände, wo Adelige umgebracht werden im 14. Jahrhundert. Aber man muss schon sagen, dass eigentlich in jener Zeit das Standesprinzip, das Ordoprinzip bestimmend ist. Und das Ordoprinzip sagt, der Adelige herrscht, der Klerus betet und der Bauer, das ist der dritte Stand, der später in der Revolution immer noch vorhanden ist, der dritte Stand arbeitet für die anderen. Und diese Ordnung ist Gott gegeben und die soll man nicht verletzen. Und das ist natürlich damals bestimmend. Ich meine, die historische Verletzung dieser Ordnung, wenn wir so wollen, ist die Schlacht bei Sempach, wo ja Leopold III. Unglücklicherweise stirbt. Wie das zugegangen ist, muss ich jetzt hier nicht denken, aber es wird dann den Eidgenossen bis ins 16. Jahrhundert vorgeworfen, dass sie ihren Herrn, ihren Dominus Naturalis, umgebracht hätten.
Also
eine Verletzung der Standesordnung. Und dann wäre dann die Identitätsvorstellung, die im Hintergrund auch von Tell steht, da kommen wir vielleicht nochmal zurück, ist genau diese Ständeordnung. Nicht? Dass die Schweizer eigentlich der dritte Stand sind, die bei sich zu Hause das Heft in die Hand genommen haben und eigentlich an die Stelle der Herren getreten sind. Dass die Umkehr der Ständeordnung, die eigentlich das Zentrum des schweizerischen Selbstbewusstseins im 15. Jahrhundert ist.
Also es ist denkbar, und den berüchtigten Widerstandsgeist der Urner, von dem man heute gerne redet, der ist historisch tatsächlich fassbar.
Also in diesen Ereignissen. Man schaut es heute ganz anders an. Also da führt natürlich jetzt die Diskussion in eine ganz andere Richtung und weg von Wilhelm Tell. Wenn wir in jener Zeit die Realität anschauen, dann müssen wir die von Roger Sablioni aufgearbeitete Situation erwägen. Und ich glaube, das führt jetzt hier wirklich aus dem Thema heraus. Mit Tell kommen wir da nicht dran.
Dann bleiben wir vielleicht bei Jean-François Bergier. Er arbeitet in seiner Tell-Biografie akribisch heraus, dass in den Ereignissen um das Jahr 1300 in der Innerschweiz vielleicht wirklich ein Einzelner mit einer Einzeltat etwas bewirken oder auslösen konnte. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also, wenn wir das Buch von Tell anschauen, kann man den Inhalt relativ kurz sagen. Wir müssen erstens bedenken, das ist in Frankreich erschienen. Tell versucht, die Schweizer Geschichte dem Franzosen nahezubringen. Er schreibt dann ein französisches Publikum. Er braucht die Tells Gestalt eigentlich als Abbreviatur für die Gesellschaft von damals. Da sagt er, der Goldschlüssel für sein Buch ist ganz hinten, ist ein Satz, wo er sagt, letztendlich bin ich der Überzeugung, dass Tell in Fleisch und Knochen gelebt hat. Aber trug er den Namen Tell? War er der Meisterschütze? War er der kühne Einzelkämpfer? Oder war er nicht einfach Mehrzahl? Und mit diesem Satz, wo es eigentlich darum geht, to be and not to be, eröffnete er sich die Möglichkeit, die ganze Generation von damals als Tells Generation darzustellen. Und daraus entwickelte er eine faszinierende Geschichte der Innerschweiz, sehr lebendig geschrieben, nach dem System von Fernand Braudel. Aber es ist keine Tell-Biografie, nicht? Es ist eine Geschichte der Innerschweiz, nicht? Die er da schreibt.
Ja, also Tell ist zugleich bei ihm eine Person, eine Einzelperson, wie Sie sagen, und ein Sammelname für das Volk im Mittelalter. Im Theaterstück Wilhelm Kasperli Tell streiten sich die Frauen darum, ob Tell ein Traummann sei oder nicht. Also zurück zum Thema Held noch einmal kurz. Schon Schiller gab Tells Frau Hedwig eine kritische Stimme, weil Tell bei seinen Taten keine Rücksicht nimmt auf Frauen und Kinder. Thomas Meissen, wie geht das zusammen, dass Helden zwar überaus positive Figuren sind, Retter, Befreier, dabei aber eigenwillig und rücksichtslos sein müssen?
Ich weiß nicht, ob sie das sein müssen. Das ist ja jetzt eine Variante des Helden. Und ich würde das nochmal ähnlich erklären. Der Held, der immer alles richtig macht und nur gut ist, das sind ja literarisch ganz langweilige Stoffe. Das ist ja nicht auszuhalten. Vielleicht bei... Nein, Sie sehen es ja auch, sogar Mickey Mouse ist ja erwähnt worden. Da braucht es auch den Donald Duck, der Pech hat. Ich glaube, der Reiz der Figur von Tell, und das ist eben schon früh angelegt in den früheren Varianten, ist diese Ambivalenz. Es gibt einerseits Bereiche, die hochproblematisch sind, und das wird in seiner Figur, in seiner Person zum Ausdruck gebracht. Und es gibt dann andererseits diese Befreiungstat als solche, die natürlich ganz positiv bewertet wird. Und je literarischer das dann ausgebaut wurde, desto stärker wird das auch auf andere Figuren übertragen. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn es eine Frau gibt, die hier gleichsam Gegenpart spielt. Die Figur, die Tell-Figur, wie wir sie kennen, ist ja nicht so sehr ein Problem der Brutalität, sondern es ist dieses Hin- und Hergerissene zwischen dem Einzelnen, der für sich selbst sorgen will und für seine Familie und insofern ja ein treuer und fürsorglicher Gatte und Vater ist, und auf der anderen Seite seine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft. Und diese Spaltung hat ja Schiller wirklich bleibend ins Spiel gesetzt.
Und das ist natürlich eine Diskussion der Aufklärung, eine Diskussion um 1800 und nicht eine aus dem Mittelalter.
Ja, aber man kann eben schon sagen, dass diese, es ist eine, wir kommen ja, Sie haben versprochen, noch ins 15. Jahrhundert, diese Frage des, letztlich ist ja dann auch die Winkelried-Sage dann im frühen 16. Jahrhundert, wo sie auftaucht, stellt natürlich genau diese Fragen, was mache ich, welche Opfer bringe ich der Gemeinschaft, was ist sozusagen meine einzelne Zuständigkeit in einer Zeit der Kriege, in einer Zeit, wo solche Opfer tatsächlich stattfinden. Nun sind das aber eben die Jahrzehnte um 1500 und nicht die Jahrzehnte um 1300. Wenn ich Ihren Punkt vorhin aufgreife, dann kann man ja die Frage stellen, wann wird so etwas wie eine Tell-Geschichte überhaupt auch für ein Kollektiv interessant? Und das ist eben nach all dem, was wir wissen, nicht um 1300 der Fall, sondern eben 200 später.
Sie hören RS2 mit dem Themenmorgen «Das Theater mit Tell». Zu Gast im Studio sind die beiden Historiker Thomas Meissen und Guy Marschall.
Thank you.
Pornkellänge in unserem DRS2-Themenmorgen «Das Theater mit Tell». Bis um 11 bleibt Tell im Fokus und die Musik schweizerisch. Sie hören DRS2 mit dem Themenmorgen «Das Theater mit Tell». Friedrich Schillers Drama «Wilhelm Tell» gehört zur Pflichtlektüre in Deutsch-Schweizer Oberstufenschulen. Am Theater Neumarkt in Zürich hat man sich diesen Umstand zu Herzen genommen und das Drama kurzerhand für ein jugendliches Publikum umgeschrieben und mit einem Augenzwinkern von Schulstaub befreit. «Wilhelm Tell – das Original» heißt die unbescheidene Version des deutschen Punkmusikers und Autors Jens Rachut. Für die krachende Inszenierung zeichnet Hausherr Raphael Sanchez und gemeinsam ist beiden der Spaß an verkehrten Welten. Karl Linder.
Wer Tell sagt, muss nicht Schiller, nicht Rütli Schwur, nicht Armbrust sagen. Es reicht, die Geschichte einmal über die Zeitachse zu schütteln und sich punkto Werktreue vollkommen ungerührt zu zeigen. So macht es das Theater Neumarkt in Zürich, welches Tell aufmotzt bzw. neu hat schreiben lassen.
Wegen Radar die Alpen weg, bin wie auf Drogen. Hier gilt es, Pilot, deine Kunst zu zeigen. Ich bin die Elite, so wird es bleiben.
Am Theater Neumarkt hat man mit Schillers Drama nichts am Hut und schon gar nichts mit der Heldenfigur Wilhelm Tell. Einmal tritt er im Anzug des Raumschiffkapitäns auf, direkt aus dem Weltall durchs Fenster auf die Bühne. Ansonsten ist er so gut wie gar nicht zu sehen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist die verschwenderisch assoziierende und schrille Inszenierung von Raphael Sanchez ein großartiges Theatervergnügen und weckt, wenn auch auf verschlungene Weise, Wilhelm Tell zum Leben. Diese Doppelbödigkeit und die Ambivalenz werden schon im Bühnenbild sichtbar. Es ist ein Zwitter aus Innen- und Außenraum. Chaletfassade und Schmieneromantik treffen auf eine unwirtliche Metallgarage. Es gibt einen Wassergraben und auf der Seite sind Strohballen aufeinander geschichtet. Man schreibt das Jahr 2291. Vieles ist passiert in den vergangenen Jahren. Die Schweizer sind von den Deutschen okkupiert und in Lerncontainer verbannt worden, die an Bunker erinnern. Was einmal die Schweiz gewesen ist, das kennt dieser Nachfahre nur noch der Überlieferung nach.
Vor 100 Jahren fing es an. Erst in den Theatern, dann in den Straßenbahnen, dann überall. Die Wanderheuschrecken auf der Flucht. Walter hat gesagt, dass sie erst unseren Dialekt verboten haben und jetzt auch noch unseren Akzent. Ach was!
Die deutsche Besatzungsmacht ist eine Art unsichtbarer Superorganismus ohne Regierung. Via Funk verbietet sie den Eidgenossen, Mundart zu sprechen, fernzusehen, und sie richtet sogar die einheimischen Bienen darauf ab, nur noch Apfelbäume zu bestäuben.
Es wird überall gesucht, von den Bezirken Bordeaux, Paris, runter bis nach Malaga, der neuen Bezirkshauptstadt am Mittelmeerdistrikt. Jetzt nochmal für die Erstmaligen. Sollten Sie Bienen finden, bitte einfangen und bei der nächsten Bienenprüfstelle abgeben. Dort wird untersucht, ob sie sich der deutschen Biene unterordnet.
Die Kantonsübernahmeleiterin ist eine strenge Person in beigen Döpies und sie verbreitet, wo sie kann, den disziplinierten Charme deutschen Beamtentums.
Zum Sport die Fußballergebnisse vom Wochenende. Deutschland 4 gegen Deutschland Süd, 0-0. Deutschland Nordkap gegen Deutschland 3, 0-4. Deutschland 5 gegen Ostgermanien ohne Ex-Polen, 0-1. Deutschland 1 gegen Schweizerdütsche, 7-0. Jetzt noch. Das Wetter ist im Großraum Deutschland durchwachsen. Viel Nebel in den Gebirgen des Kaukasus. Ansonsten wird es ein schöner Sommertag. Wir melden uns bald wieder.
In diesem unübersichtlichen Zirkus sitzt Familie Tell gefangen und brütet ihre Legende aus. Walter Tell ist längst über alle Berge geflohen. Vater Wilhelm fliegt mit seiner Cessna gefährdete Tierarten außer Landes und Mutter Hedwig plant, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte zu korrigieren. In hingebungsvoller Handarbeit bastelt sie sich eine Zeitmaschine, mit der sie auch tatsächlich abheben wird.
Du kannst nicht aus. Kabel und ich werden nie aussterben. Es fehlt nur noch der Knopf, um die Zeit anzuhalten.
Es reicht. Seit einem halben Jahr schraubst du an diesem Ding rum. Erzählst nichts. Ich meine nicht nur, dass unsere Alten verschwinden und wir keine Arbeit mehr haben. Nein, jetzt fängst du an, Skulpturen zu bauen.
Psst, nicht so.
Die Zeit kann man sowieso nicht anhalten.
Die hören doch alles. Ich kann euch noch nichts sagen. Ihr müsst euch noch gedulden. Allzu straff gespannt zerspringt der Bogen. Das solltest du doch wissen.
Hedwig Tell ahnt zu Recht, dass in der Geschichte etwas schiefgelaufen ist. Und zwar von allem Anfang an. Ihr Ehrgeiz ist es, diesen Makel zu beheben, und sie nimmt dabei sogar in Kauf, mit den Göttern zu kollidieren.
So, ich soll beim Zwiebelhacken einen Weinkrampf bekommen, der über ein Jahr dauern wird. Er will es einfach nicht wahrhaben, dass auch er im Herbst seinen Lauf ertragen muss. Übers, brüllte er. Aber seine neue war gnadenlos. Wenn ich hier einmal ausrutschen.
Die Tell-Version von Jens Rachut switcht zwischen neurotischer Geschichtslektion und apokalyptischer Space-Odyssee hin und her. Das Popmärchen, nach welchem man sich verwundert die Augen ausreibt, ist aber auch eine großartige Entrümpelungsveranstaltung für nationale Trugbilder. Und in diesem Punkt richtet es sich an die Schweizer genauso wie an die Deutschen. Das Theater Neumarkt präsentiert hier alles andere als eine helvetische Befindlichkeitsanalyse. Vielmehr nimmt man den Mythos Wilhelm Tell zum Anlass, eine ganze Reihe von Traumata, postdigital und postkathartisch, also aus dem 22. Jahrhundert rückwärts aufzuarbeiten. Da gibt es zum Beispiel das Trauma der ausgebeuteten Erde, das des Sohnes, auf dessen Kopf die väterliche Armbrust zielte. Es gibt das Trauma der kleinen Schweiz und des großen Nachbarn mit dem noch viel größeren Schatten seiner Vergangenheit. Und es gibt natürlich die von der Gegenwart gefütterten und auf beiden Seiten zahlreich vorhandenen Animositäten zwischen Schweizern und Deutschen, die der Chor der Eidgenossen auf einen simplen Nenner bringt.
Weg mit den Deutschen! Weg mit den Deutschen!
Weg mit den Deutschen!
mit den Deutschen! Weg mit den Deutschen! Weg mit den Deutschen!
Dem teils lust-, teils qualvoll überfrachteten Text von Jens Rachut setzt die Inszenierung von Rafael Sanchez noch eins obendrauf. Der Regisseur schickt ein gegen Spieltollwut ungeimpftes Ensemble auf die Bühne. Das szenische Geschehen orchestriert er präzis mit den Videoprojektionen von Heta Multanen. Sie zeigen Hedwigs Zeitreise in die Vergangenheit und die Apfelschussszene vor spektakulärer Kulisse in grandios schwarz-weißen Bildern. Da wackeln einem die Augen vor Bilderflut und flimmern die Ohren. Denn auch musikalisch hat die Inszenierung einiges zu bieten.
Leute, kommt doch näher an. Unterschrieben und schon eingefroren. Wir nehmen alles Gute mit. Klamotten, Locken, Spaß, Jahre später aufgetaucht. Heiß geschickt, das Leben, das. Das Ganze auch mit Vollbezug. Es kann nicht alle hin zum Schatz.
In der Tell-Fassung des deutschen Autors Jens Rachut bleibt von Schillers Drama und der Tell-Geschichte, wie sie hinlänglich bekannt ist, nicht mehr viel übrig. Trotzdem steht unter dem Stücktitel Wilhelm Tell der Zusatztitel Das Original. Dahinter steckt, so Regisseur Rafael Sanchez, die Überzeugung, dass im Grunde keiner weiß, wie sich die Geschichte und die Mythenbildung tatsächlich zugetragen habe.
Und um das mal richtig zu stellen, haben wir jetzt die echte Geschichte erzählt. Und die Figur, die Rahel Hubacher spielt, die Hedwig, die ist auch reingefallen und denkt auch, der Schiller-Text ist der richtige und die geht in die Vergangenheit zurück und modelt die so um, dass es so passiert, wie Schiller das geschrieben hat. Und deshalb stirbt die ganze Menschheit dann aus, weil wenn man einem Mythos hinterher rennt oder wenn man die ganze Gesellschaft, so wie wir das jetzt in der Schweiz machen, einem Mythos da unterliegen, dann hat das keine Zukunft. Und deshalb heißt unsere Geschichte das Original. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber das ist so die Geschichte.
Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Die Macher dieses frechen und bisweilen zynischen Theaterabends haben gar kein Interesse, sich an dem Tell abzuarbeiten. Sie nehmen die Rezeption vorweg und stellen aus den vielen Bildern und Klischees, die heute von Tell kursieren, etwas ganz Neues her.
Man hat ja keinen pädagogischen Anspruch und jetzt will man Tell erzählen, damit die Schweizer und die Deutschen sehen, wie doof sie sind. Mit diesem Anspruch versuchen wir ja nicht Theater zu machen, sondern man sucht ja immer nach einem Weg, wo man die Sachen reinpacken kann, die man gut findet, die man lustig findet, die einen beschäftigt. Also das sind ja Übersetzungen von Jens Rachut, wie er das Leben sieht oder wie er Sachen betrachtet. Deshalb kann man das manchmal als Klamauk abtun, aber dann hört man nicht genau zu, finde ich. Wenn man nur denkt, das ist jetzt ein Gag oder das haben wir jetzt gemacht, weil es lustig ist, sondern das ist ja, diese Texte, die sind ja eine Übersetzung für irgendetwas.
Ob man dieses Original von Wilhelm Tell lustig findet oder nicht, ist ganz bestimmt Geschmackssache. Und auch wenn der Theaterbesuch den Schülern die Pflichtlektüre nicht ersparen wird, eines kann man im Theater Neumarkt auf jeden Fall lernen. Um einen klassischen Theaterstoff zu beleben, muss man sich nicht in der Vergangenheit suhlen. Die Zukunft hat mindestens so spannende Perspektiven zu bieten.
Wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not und Trennung und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher im Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott. Wir werden nicht zittern auf der Welt der Menschen.
Wilhelm Tell spielt am 29. Dezember und an Silvester im Zürcher Theater Neumarkt und ist ab Januar wieder im Spielplan. Geschrieben hat die Fassung fürs Theater Neumarkt der Autor Jens Rachut, inszeniert hat es Hausherr und Regisseur Rafael Sanchez, der sich mit dieser Produktion vom Theater Neumarkt verabschiedet. Ich gebe nun für eine zweite Gesprächsrunde weiter an Literaturredaktor Markus Gasser und seine Gäste.
Live im Studio sind die beiden Historiker Guy Marschall und Thomas Meissen. Wilhelm Tell ist eine wichtige Figur für das helvetische Selbstverständnis, für die nationale Identität der Schweiz. Tell ist tief verwurzelt in unserem kollektiven Gedächtnis, der unbeugsame Held, der für die Freiheit sein Leben riskiert, der sich fremden Mächten nicht beugt. Tell ist in der Schweiz so etwas wie eine heilige Kuh. Und diese heilige Kuh wird im Theater Neumarkt in Zürich einmal mehr geschlachtet, nämlich im Theaterstück Wilhelm Tell, das Original. Wir haben die Besprechung von Karl Linder bereits vor den 10 Uhr Nachrichten gehört. Hier noch einmal ein kurzer Ausschnitt daraus.
Walter hat gesagt, dass sie erst unseren Dialekt verboten haben und jetzt auch noch unseren Akzent.
Ach was!
Die deutsche Besatzungsmacht ist eine Art unsichtbarer Superorganismus ohne Regierung. Via Funk verbietet sie den Eidgenossen, Mundart zu sprechen, fernzusehen, und sie richtet sogar die einheimischen Bienen darauf ab, nur noch Apfelbäume zu bestäuben.
Wir sind in diesem Stück im Jahr 2291, 1000 Jahre nach der Abfassung des Bundesbriefes. In der Schweiz herrscht eine deutsche Besatzungsmacht, die den Schweizern den Dialekt verbietet und alles kontrolliert im Land. Vor 700 Jahren gegen Österreich, in diesem Theaterstück gegen Deutschland. Thomas Meissen, basiert die nationale Identität der Schweiz nur auf Abgrenzung gegen den bösen Nachbarn?
Nicht nur, aber das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Das hat nicht so sehr mit Wilhelm Tell zu tun, aber Wilhelm Tell passt umgekehrt in ein solches Bild hinein. Man könnte ja Gessler, das könnte auch ein Zürcher sein, das könnte auch ein Tessiner sein, also im Prinzip kann man, oder ein Amerikaner, man kann ja dieses Stück so füllen, wie man will. Und Sie haben es ja schon angesprochen, von der ursprünglichen Intention her hatte das nichts mit Deutschland zu tun, sondern das waren ja deutsche Stände, diese schweizerischen Orte, die dann das gegen Habsburg formuliert haben. Schiller hat das ja gegen Napoleon formuliert, also der Herrscher, der hier illegitim ist, das soll eben Napoleon sein. Ich glaube, das erklärt den Erfolg des Stückes, und die Inszenierung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, ist eine Betroffenheit der, vielleicht nicht der Schweizer, sondern der Deutschschweizer, vielleicht der Zürcher im Moment, die Angst haben, dass sie ihren Dialekt verlieren. Und da sieht man einfach, dass gute Themen, gute Stoffe sich sehr in ganz unterschiedlicher Art anpassen lassen. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie man das jetzt antideutsch füllt. Wie gesagt, da gäbe es ganz andere Möglichkeiten auch.
Gut, in diesem Theaterstück steckt offensichtlich die Angst vor den vielen Deutschen in unserem Land. Größte Einwanderungsgruppe. Ist Wilhelm Tell lebendig geblieben, weil er eben fremdenfeindlich ist? Oder gibt es auch andere Funktionen des Tell-Mythos?
Ich würde eher sagen, dass die Logik nicht, sicher nicht fremdenfeindlich, wenn wir jetzt daran denken, dass das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben ist. Da ist so etwas wie Fremde, es ist nicht die Kategorie. Es ist ein Jahrhundert, in dem die Auseinandersetzung mit Habsburg, mit den Österreichern eine ganz wichtige Rolle spielt. Aus österreichischer Sicht müsste man sagen, das sind Bauern, die sich erhoben haben, das hat Guy Marschall schon vorhin gesagt, und die den Österreichern ihren eigenen Besitz weggenommen haben. Nicht zuletzt die Habsburg, der Aargau und so weiter. Das ist also ein Dauerkonflikt. Und da ist nicht so sehr der Gegensatz schweizerisch und fremd, sondern Bauern und Adel, das ist das, was ja eben mit dieser Ordnungsvorstellung gemeint ist, die der Adel, der dazu geboren ist, zu herrschen, und jetzt kommen diese Bauern und maßen sich an und nehmen diesem Adel oder diesem Geschlecht der Habsburger auch ihre Besitzungen weg. Das ist also etwas, was gegen alle Ordnung ist, und da kommen sehr starke Angriffe gegen die Eidgenossen, und Wilhelm Tell gehört zu einem Abwehrpaket praktisch, ein Propagandapaket, das Guy Marschall die Antwort der Bauern genannt hat. Und ich glaube, das trifft sehr gut diese Situation.
Also Sie würden sagen, das ist der Kern des Tell-Mythos, also die das,
so, was ständig das, was und nicht national.
Ständig und nicht national. Ja. Auch heute.
Nein, das ist eben der Nutzen, den man von diesem Stück ziehen kann, dass man das ganz unterschiedlich interpretieren kann. Was mir wichtig erscheint, wir wohnen ja in Deutschland, meine Kinder gehen in Heidelberg zur Schule, die haben den Wilhelm Tell als deutsche Schullektüre gelesen. Das hat also überhaupt nichts gegen Deutschland im Stück selbst. In den 30er Jahren, die Nazis haben den Wilhelm Tell aufgeführt, weil für sie war das der Widerstand des Deutschen, des wackeren Deutschen gegen die Westmächte, die den Versailler Frieden verkörpert hatten. Also da sieht man einfach daran, wir lesen Schiller sozusagen heute vielleicht patriotisch, nationalistisch oder vor allem in der geistigen Landesverteidigung. Man kann ihn genauso gut deutsch-nationalistisch lesen. Ich glaube nicht, dass die Heidelberger Lehrer den deutsch-nationalistisch lesen, sondern die sagen, hier ist jemand, der sich gegen ein Unrechtregime wehrt, und wer letztlich dieser Tyrann ist, das kommt einfach immer auf die Perspektive drauf an.
Guy Marshall, mir ist aus meiner Studentenzeit eine Vorlesung bei Ihnen in Erinnerung geblieben. Das war 1989, kurz nach Erscheinen von Bergiers Tell-Buch, das Jahr, als die Armeeabschaffungsinitiative darüber abgestimmt wurde, als mit den Diamantfeiern der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde. Eine Ungeheuerlichkeit, wenn man das heute rückblickend anschaut. Sie haben mir damals die Augen geöffnet dafür, dass die Schweizer Befreiungsgeschichte eine Sage ist. Und Sie haben erzählt, Winkeliert habe es nicht wirklich gegeben und daraufhin hätten Sie Morddrohungen erhalten. Als Spezialist für Mentalitätsgeschichte können Sie sicher erklären, wie es zu so einer Reaktion kommen kann.
Ja, das mit dem Winkelried ist einfach, weil eigentlich die Wissenschaft, die wissenschaftliche Forschung der Medievistik hat schon seit den 70er Jahren war das ganz klar. Und wenn wir ganz genau die alten Nationalgeschichten lesen, also Dendlicker und Dierauer, dann weiß man, dass die nicht mehr an die Existenz von Wilhelm Tell und Winkelried denken. Das ist also ein Thema, das schon Ende des 19. Jahrhunderts erledigt ist, kommt aber mit der geistigen Landesverteidigung wieder auf. Aber die Forschung ist eigentlich weitergegangen. Seit den 70er Jahren ist Winkelried als Sage, als nicht existent, als Symbolfigur, als Mythos dargestellt worden, unter dem Titel Winkelried aus den Ruhmesblättern eines Helden. Und die Leute waren sehr zufrieden, die haben das Buch aber nicht gelesen, weil sie ja gut sind, Ruhmesblätter eines Helden. Und als dann 1986 ich mit den Forschungen betraut gewesen bin und eigentlich gar nicht über Winkelried gearbeitet habe, kam auch eine Radiosendung wie diese da. Und ich habe dann dort plötzlich die Frage bekommen, ja, hat Winkelried existiert? Und dann habe ich das, was in der Forschung drin ist, die begründet, warum Winkelried eigentlich eine Sage ist. Und das war ein solcher Schock in der Hörerschaft, dass da alle möglichen Telefone gekommen sind. Man musste die Sendung verlängern, um diese Telefone zu beantworten. Und damals hat mich einer gleich mit Wasser und Brot ins Gefängnis sperren wollen. Morddrohungen sind dann später gekommen oder hat mich nach Russland, nach Moskau schicken wollen.
Ist denn das heute noch denkbar?
Nein, heute ist das nicht mehr denkbar. Ich denke, es gibt immer Mythen, die kommen zu Konjunkturzeiten plötzlich auf und potenzieren sich, sie revitalisieren sich, wenn sie vielleicht angegriffen werden in einem zentralen Zeitpunkt. Das Lustige ist, vorher wussten Lehrer nicht, wer Winkelried ist. Sogar Luzerner Lehrer wussten nicht, wer Winkelried ist. Mhm. Und urplötzlich dieser Aufwall. Das war relativ erstaunlich, ja. Aber heute wäre das, denke ich, nicht mehr möglich, auch nicht mit Wilhelm Tell.
Also Tell, Winkelried, wir sind uns alle einig, sie hat es nicht gegeben. Nochmal eine Frage zu Jean-François Bergier. Mhm. Ist sein Werk State of the Art, ist es das, was man heute über, jetzt bleiben wir wieder bei Tell, über Wilhelm Tell weiß oder eben nicht weiß?
Ja.
Guy Marchand.
Bergier ist schon 1988 nicht mehr State of the Arts gewesen, weil er eben den Tell im 13. Jahrhundert ansiedelt. Die Medievistik war damals schon, für die Medievistik war damals schon klar, dass die ganze Tell-Problematik eben ein Problem der Selbstbewusstseinwerdung der Schweizer Ende des 15. Jahrhunderts ist. Nicht? Ende des 15. Jahrhunderts, nach den Burgunderkriegen, die wir etwas selbstverständlich hinnehmen, aber die sensationell waren, weil Karl der Kühne, das war die modernste Armee damals auf der Welt, wurde man sich plötzlich bewusst, dass man im europäischen Rahmen etwas ist. Und dann kam die Frage, erst dann irgendwie die Frage auf, ja, wie ist denn das entstanden? Das wusste man nicht mehr genau. Wie ist das entstanden? Und diese Begründung der eigenen Stehung hat dann, es gab verschiedene Antworten darauf, wie ist damals die Schweiz entstanden. Mhm. Aber durchgesetzt hat
also
sich...
Also der Tell-Mythos ist nur eine Geschichte.
Ja, der Tell-Mythos hat sich durchgesetzt. Und zwar, da kommen wir vielleicht drauf, weil er emotional der Stärkste war von allem, was wir haben, nicht? Mhm.
Vielleicht kann man ja auch sagen, dass einerseits diese außenpolitische Bedeutung wichtig war, umgekehrt gab es in der Eidgenossenschaft etwas, was wir heute als Bürgerkrieg bezeichnen würden, das stimmt für die Zeit selbst nicht, der alte Zürichkrieg, der sehr heftig und blutig war von 1440 bis 1450. Es gab auch, die Zürcher haben schon politisch verloren diesen Krieg und es gab also auch das Bedürfnis, die Zürcher in eine Schweizer Geschichtsdarstellung, also eine Schweizer eigentlich, ursprünglich vom Kanton Schweiz, aber die dann eben gesamtschweizerisch gedacht wurde, einzubinden. Man kann es ein bisschen allgemeiner sagen, die Städte einzubinden in diese Tradition, damit eigentlich diese Eidgenossenschaft, die vorher ein eher lockeres Bündnis gewesen war, durch eine Frühgeschichte, die dann eben 150 Jahre zurück datiert wurde, zu einem Produkt der Geschichte praktisch zu machen, indem man gesagt hat, das waren eigentlich schon unsere Anfänge. Das ist gar nicht so was anderes, als was Guy Marshall eben vorhin erwähnt hat für das späte 19. Jahrhundert. Ein Prozess der Identitätsstiftung über gemeinsame geteilte Geschichte. Und dabei bringt man gleichsam in einer literarischen Erzählung die verschiedenen Stränge zusammen. Hier kann man schon sagen, das waren also die historiografisch mit der Geschichtsschreibung haben eigentlich die Innerschweizer gewonnen, weil die Schweizer Geschichte auf ihre Sagen zurückgeführt wurde, auf ihre Erinnerungen, auf ihre Dichtungen und nicht, was eigentlich für einen Historiker viel sinnvoller gewesen wäre, auf Zürich und Bern als die großen, mächtigen Städte und dann auch Territorien im Mittelland.
Da fasse ich zusammen, dann muss man also sagen, der Versuch von Bergier, Wilhelm Tell in einer gewissen Weise zu rehabilitieren und zu versuchen, nachzuweisen, was von ihm real hätte sein können oder so, das ist eigentlich aus der Historiografie heraus überholt, dieser Ansatz.
Ja, es ist so, wie wenn es jetzt im Jahr 2012, wo wir sind, dann würde ein Text auftauchen, der wäre anonym und angeblich aus dem Jahr 1870, dann würden wir doch alle uns fragen, ja, wie kommt das, dass der jetzt 150 Jahre unentdeckt gewesen wäre. Und dann kommen die, die sagen, ja, das ist einfach mündliche Überlieferung. Wir wären heute unglaublich viel skeptischer. In dieser Frühzeit war man einfach gewillt, weil man gesagt hat, wir wollen möglichst früh zurück zu den Anfängen. Wo sind die Wurzeln sozusagen des Schweizertums? Da war man gewillt, einfach das hinzunehmen, dass es hier angeblich einen 150-jährigen Abstand oder fast 200-jährigen Abstand zwischen den historischen Ereignissen und der Niederschrift gegeben hat. Und meines Erachtens ist Jean-François Bergier, der ein ausgesprochen wichtiger und ausgesprochen guter Historiker war, in dieser Geschichte noch so wirklich der geistigen Landesverteidigung verhaftet geblieben und hat die noch einmal versucht zu retten.
Also das Element der Narration, mündliche Geschichte in einer schriftlosen oder fast schriftlosen Kultur, das würden Sie in diesem Fall hier nicht gelten lassen. Also dass die Tell-Geschichte, das arbeitet Bergier ja sehr stark heraus, dass sie in der mündlichen Tradition angereichert wurde und vergrößert wurde, die Geschichte, bis sie dann schriftlich festgehalten wurde. Sie würden beide sagen, das ist eine Schreibtischtat.
Nein. Aber Bergier sagt im Kern nicht das, dass es verschiedene Sagen sind. Er geht den historiografischen Weg, er schaut die verschiedenen Chroniken, also Jostinger, Regidius Giudi, und erzählt nach denen. Eigentlich die mündliche Überlieferung, diese Forschung hat er damals gar nicht mehr, weil die ins 15. Jahrhundert verweisen, hat er sie gar nicht mehr also er hat sie gesehen und gelesen, aber das passte nicht in sein Bild hinein.
Ich würde schon eigentlich von einem Schreibtischtäter ausgehen, der die wesentlichen Elemente hier zusammengefasst hat. Das Weiße Buch von Sarnen ist etwa 1474 entstanden in einer Konfliktsituation, in der Obwalden gegen einen Friedensvertrag mit Österreich, mit den Habsburgern Politik gemacht hat. Das passt da sehr gut rein. Das heißt nicht, dass es frühere Elemente gegeben hat, aber ich glaube, Guy Marshall und ich würden beide sagen, die stammen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Und dann braucht es jemand, der hier doch eine auch literarisch anspruchsvolle Tat gemacht hat und das zusammengefasst hat. Und das dürfte wohl eben schon in Sarnen oder in diesem Umfeld passiert sein, um 1470 herum. Viel mehr kann man
aktiv nicht sagen. Des Stoffes
ist dann dort greifbar. Ja. Und die wird dann erst im frühen 16. Jahrhundert allgemein auch greifbar über die gedruckte Version dann bei Petermann Etterlin 1507.
Ich würde vielleicht einfach noch einverstanden mit dem, was du sagst, dass es die einzige erhaltene Version ist. Wir wissen nicht, Ich war ja ein Staatsschreiber. Was Staatsschreiber in Uri gemacht haben, die Archive in Uri sind ja mehrmals verbrannt. Also da wäre vielleicht auch noch eine Tradition. Wir kennen eine, Gott sei Dank, und das ist die im Weißen Buch, die man ja erst Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt entdeckt hat. Nicht?
Die Historiker Guy Marschall und Thomas Meissen zu Gast bei uns im Studio. Der RS2 mit dem Themenmorgen Das Theater mit Tell noch bis 11 Uhr.
Schweizer Tradition vermischt mit neuen Ideen. Wir nutzen die Gelegenheit am Themenmorgen Das Theater mit Tell, ein paar Beispiele aus der progressiven Schweizer Volksmusikszene zu präsentieren. Nach dem Stück von Hans Kennel jetzt ein leicht schräger Walzer des Klarinettisten Daniel Schneider. Thank you. Der S2 Themenmorgen von 9 bis um 11 mit dem Thema Das Theater mit Tell. Dieser Titel ist wörtlich zu nehmen. Wir haben seit 9 Uhr bereits von 2 aktuellen Theateraufführungen gehört, in denen Wilhelm Tell thematisiert wird. Und kommen nun zu einem dritten, sehr provokativen Theaterabend. Aus Anlass des Jubiläums 500 Jahre Tell-Spiele in Altdorf erhielt die Freie Schweizer Theatergruppe Mars und Fieber den Auftrag, die diesjährigen Tell-Spiele zusammen mit einem außereuropäischen Partner zu realisieren. Mars und Fieber, seit 15 Jahren bekannt für ihre komplexen und intelligenten Theaterprojekte, haben sich dazu mit der Theatergruppe Don Quixote aus Teheran zusammengeschlossen. Tell Zahak heißt das Projekt, das im Sommer in Altdorf uraufgeführt wurde und ein iranisch-schweizerischer Mythentausch ist. Karl Linder.
Auf der Bühne steht eine junge Frau. Sie ist von oben bis unten verhüllt, ihr Gesicht ist von einem schwarzen Schleier eingerahmt und ihr Körper steckt von der Taille abwärts in einem Reifrock. Hinter ihr hängt ein riesiger Prospekt mit kunstvollen orientalischen Schriftzeichen. Flankiert ist er von 2 Monitoren, auf welchen der Bühnentext der iranischen Spielerinnen und Spieler in Deutsch nachzulesen ist. Die verhüllte Frau ist Hedwig Tell. Und um sie dreht sich hier alles. Aus ihrem Reifrock, der sich wie ein Zelt öffnen und schließen lässt, entlässt sie die Männer in die Geschichte. Zunächst ihren Mann Wilhelm, dann Baumgarten, Gessler und schließlich Walter, ihren Sohn. Der dreht sich in einer bunten Pumppose fast ausgelassen um sich selbst, und zwar ohne Unterlass und ohne ein einziges Mal zu wanken. Der Apfel auf seinem Kopf ist mit einem langen Pfeil durchschossen. Walter Tell ist eine Art Derwisch und ein Symbol dafür, dass die Geschichte nicht gut ausgehen wird. Denn auch die Armbrust, aus Metall und mit einer scheppernden Kette, kommt aus Hedwigs Schoß. Die Interpretation des Tell-Mythos, wie ihn die Theatergruppe Don Quixote aus Teheran versteht und umsetzt, konzentriert sich ganz auf die Geschichte eines Abschieds, der Aufbruch des Freiheitskämpfers und seine Heimkehr. Dazwischen liegen 3 Morde. Sie werden auf der Bühne in aller Ruhe zelebriert, ja fast rituell ausgeführt. Der erste Mord findet bereits nach wenigen Minuten statt, und zwar in einem Hammam. Vor dem blutigen Dolchstoß wird hier ausgiebig Körperpflege betrieben. Auf physisch fast schmerzhafte Weise unterstreichen solch einfache, aber starken Bilder die gewalttätige Dimension des Heldenmythos. Sie rücken das Blutvergießen ins Zentrum und lassen die hyperästhetische Inszenierung fast wie eine Oper wirken. Dramatisch, ungebrochen, ohne Angst vor Pathos. Am Ende kommt Wilhelm Tell als verwandelter Mensch nach Hause und wird von seiner Frau verstoßen. Hedwig kann und will nicht mehr mit dem Mann zusammenleben, der es gewagt hat, die Waffe auf sein Kind zu richten. Das Projekt Tell Zahak wurde diesen Sommer während 4 Wochen in Altdorf produziert. Ein Ort, an dem jeden Tag der Schwerverkehr von Norden nach Süden und umgekehrt vorbeidonnert. Und ein Ort, über dem mindestens so viele Mythen kreisen wie über Wilhelm Tell. Für die Autorin Brigitte Helbling von Maß und Fieber war Altdorf als Begegnungsort attraktiv.
Das Lustige an Altdorf ist, dass wenn wir aus Zürich nach Altdorf kommen, dann sind wir ja ungefähr so fremd als Städter wie die Teheraner in der Schweiz, so kann man sagen. Oder Teheran und Zürich hat definitiv mehr miteinander zu tun, in vieler Hinsicht, als Städte meine ich, als jetzt Stadtleute und Landbevölkerung.
Sowohl Maß und Fieber wie Don Quixote reisten mit der fast fertigen Bühnenversion einer Freiheitskämpfergeschichte aus der je anderen Kultur an. Es galt, die beiden Teile zu verbinden und den dritten gemeinsamen Teil zu entwickeln. Was dabei an Reibung und Austausch freigesetzt wurde, spiegelt sich auch in der Musik. Da tönt ein Song in Zürcher Mundart auf einmal so, als wäre es persisch. Während sich die Spielerinnen und Spieler von Maß und Fieber mit dem Dämonenkönig Zahak aus dem persischen Königsbuch Shahnameh beschäftigten, sowie mit dem Schmied Kaveh, der als Freiheitskämpfer mit der Figur von Wilhelm Tell vergleichbar ist, versuchte die iranische Gruppe, sich auf den Schweizer Mythos einzulassen. Ein Prozess, der anfangs einiges an Widerständen mit sich brachte.
Sie haben gesagt, wir haben sehr viele Helden, wir können sie alle nicht mehr brauchen. Wir wissen nicht, wir kennen keinen einzigen, der nicht in irgendeiner Weise eigentlich zu neuem Blutvergießen führt. Und wir, die Schweizer Gruppe, haben im Zuge dieser Diskussion festgestellt, dass wir uns eigentlich über Helden gar nie Gedanken machen. Und das kam natürlich von zwei Seiten. Die einen, die total heldenmüde sind, die anderen, die, wie soll man sagen, Heldenamnesie haben, kam man dann zu diesem Punkt, wo man angefangen hat, über Helden zu reden und was sie sind, ob man sie braucht, wie man sie braucht, wie sie gemacht werden. Und diese Diskussion war das Ergebnis auch ihrer Tell, sicher mehr ihrer Arbeit mit Tell als unserer Arbeit mit Zahak, also mit ihrem Dämonenkönig.
Was sind Helden? Braucht man sie und wenn ja, wozu? Diese Fragen standen im Zentrum des Theaterprojekts Tell Zahak und so direkt und undogmatisch kommen sie auch auf die Bühne. Es geht nicht darum, Antworten zu finden, sondern zu entdecken, welche Heldenbilder die eigenen Vorstellungen von Freiheit säumen, zieren oder möglicherweise sogar behindern. Im dritten und gemeinsamen Teil des Theaterabends wird das Publikum direkt in diese Fragen mit einbezogen und von den Zuschauerbänken heruntergeholt. In einer Art transkulturellen Installation, aufgebaut als riesiges Alpenpanorama, das die Schweiz und den Iran verbindet, kann man sich frei bewegen und auf ganz praktische Art die großen Fragen vertiefen. Da kann man etwa ein iranisches Kartenspiel kennenlernen, man kann Innerschweizer Sagen lauschen, Tee trinken und den Spielerinnen und Spielern auf Augenhöhe begegnen. Brigitte Helbling, die sich als Autorin des Projekts mit dem Tell-Mythos, mit den Urnersagen und dem persischen Buch der Könige Shahnameh auseinandergesetzt hat, zeigt sich überrascht über die vielen Parallelen, die den unterschiedlichen Stoffen gemeinsam sind. So hat die Auslandschweizerin gegenüber der Tell-Figur unerwartet eine Art Beschützerinstinkt entwickelt. Ein Phänomen, das die Autorin ganz einfach auf den Punkt zu bringen versteht.
Vielleicht wie die Rührung für eine ausgestorbene Art, für ein Pterodactylus oder sowas gerührt, weil man merkt, da ist ganz viel Investition an Emotionalitäten und Wünschen und Bedürfnissen in dieser Geschichte drin. Und die Beschäftigung der Iraner, aber auch die gemeinsame Beschäftigung mit den Helden und mit Tell hat das nochmal wachgerufen. Gleichzeitig ist man natürlich in einer Gegend, wo Tell, denkt man manchmal, eigentlich da ist, für die Kantonalbank Uri Werbung zu machen und so weiter und so weiter. Also die Rührung kommt, weil man das Gefühl hat, da es ist auch verloren am Ende.
Lasten Wind, o Feusner Berge, slütet des Glöckli, tief im Tal, als wo alles vorlebt, auf deren Erde, Held oder Teufel, muss vergehen, treibt der
Zahak, der Mythentausch der freien Theatergruppe Maß und Fieber mit der iranischen Theatergruppe Don Quixote, gastiert vom 8. bis 16. Februar 2013 im Theater der Künste in Zürich. Das war der dritte Beitrag von Karl Linder über aktuelle Tell-Inszenierungen in der Schweiz. Auch dieser Beitrag regt zum Nachdenken an, provoziert Fragen. Bevor wir auf diese Theateraufführungen und die Demontage der Heldenmythen zu sprechen kommen, möchte ich gerne noch einen Moment beim Mythos Wilhelm Tell bleiben. Wir haben ja schon seine Entstehung im 15. Jahrhundert besprochen vorhin. Das Bedürfnis, eine gemeinsame Geschichte zu schaffen, kann man das vielleicht vereinfacht sagen, der damaligen Eidgenossenschaft. Und wir sind zum Punkt gekommen, Jean-François Berger mit seinem Wilhelm Tell-Biografie, die er versucht im 13. Jahrhundert anzusiedeln, die ist überholt. Gibt es neuere Forschung, die weitergeht als Berger, Thomas Meissen?
Wenn es hier neue Forschung geben könnte, dann müsste man ja eigentlich neues Material entdecken. Und das ist nicht der Fall. Wir sind eigentlich seit dem 19. Jahrhundert ist das Material zusammengetragen. Es handelt sich um eine gelehrte historiografische Überlieferung und die kann man einordnen und es ist klar, das hat Guy Marshall vorher auch deutlich gemacht, es gibt einige Punkte, da würden wir gerne mehr wissen, aber da ist vermutlich einfach die Dokumentation verbrannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in nächster Zeit hier irgendwo in einem unbekannten Archiv neues Material entdeckt. Ich glaube, für die Wissenschaft ist Wilhelm Tell kein Thema mehr. Für die Wissenschaft über das Mittelalter, also über die Medievistik. Interessant wird Tell immer bleiben, was die Wirkungsgeschichte anbetrifft. Und die geht ja, wie wir jetzt gesehen haben, auch im 21. Jahrhundert weiter.
Gut, dann gehen wir jetzt einmal kurz zur Figur des Wilhelm Tell, so wie wir ihn alle im kollektiven Gedächtnis haben. Die Schöpfung des späten 18. und 19. Jahrhunderts von Friedrich Schiller. Er schuf ihn mit seiner Sprachgewalt. Wir haben es ganz am Anfang gehört, diese Zitatenreihe. Ferdinand Hodler hat Tell 100 Jahre später heroisch ins Bild gesetzt, wenn wir an das berühmte Bild denken, das auch den Buchtitel ziert, auf dem Tell als bärtiger Kraftprotz dem Betrachter entgegentritt, die eine Hand abwehrend erhoben, in der anderen die Armbrust. Nun, den Namen und diese Figur Wilhelm Tell, die wir so anschauen können, den haben schon viele auf ihre Fahnen geschrieben. Die Bauern im Bauernaufstand 1653, im 18. Jahrhundert die Nationalisten, die ihn als tugendhaften Patrioten sahen, und später war er auch auf den Fahnen der französischen Revolutionäre. Taugt denn der Tell-Mythos wirklich für alle Zwecke als Passepartout, für Revolutionäre und für Konservative, was gerade passt, Thomas Meissen?
Ich glaube nicht, dass Sie alles damit machen können. Sie können aber relativ viel. Sie können das, vielleicht auch ein Punkt, den wir jetzt gesehen haben, Sie können das ja auch entpolitisieren. Sie können sogar das Blut wegnehmen. Sie haben das ja bei der Geschichte von Kasperle gesehen. Sie können eine Liebesgeschichte draus machen. Das wäre Rossini in der Oper. Sie können, ich meine, eine Variante, wie meine Kinder das kennengelernt haben, ist Globi. Globi, das ist ähnlich wie Kasperle. Globi und Wilhelm Tell ist also auch eine Variante. War ja auch auffällig, dass jetzt sehr viele dieser Stücke mit sehr viel Musik operieren. Also hier ist viel Spielraum. Worum sie nicht herumkommen, glaube ich, ist dieses Gegenspiel zwischen einem so einen urtümlichen, so eine Verteidigung einer urtümlichen Welt gegen einen Tyrannen. Das ist, glaube ich, das Grundmotiv. Und da müssen Sie die unterschiedlich füllen. Das Beispiel, das Sie erwähnt haben, 18. Jahrhundert, ich glaube, das zeigt sehr deutlich die beiden Möglichkeiten, 1798, die Begründung der Helvetischen Republik, also das Ende der alten Eidgenossenschaft. Da brauchen sowohl die Anhänger der Französischen Revolution, ich sage jetzt mal, die Wattländer, die Untertanen der Berner gewesen sind, das sind nicht die einzigen, die brauchen Wilhelm Tell als Symbol für individuelle Freiheitsrechte, die sie vorher nicht hatten. Und damit ist der Gegenspieler bei ihnen so die Berner Herrschaft. Die Berner Herrschaft selbst braucht nun wiederum Wilhelm Tell als Repräsentant der alten eidgenössischen Freiheiten, kollektive Freiheiten von Herrschern. Und die brauchen dann Wilhelm Tell als Verteidiger der schweizerischen Freiheit gegenüber der französischen Freiheit. Da sehen Sie, die Möglichkeiten sind relativ viel, konservativ oder auch jetzt progressiv. Aber worum Sie nicht herumkommen, ist ein Feindbild, das Sie irgendwie dann benennen müssen.
Also kann man sagen, den Mythos kann man reduzieren auf das Gut und Böse. Und das ist ja immer eine subjektive Sicht, wo gut und wo böse ist. Und mit dieser fast vollständigen Entleerung des eigentlichen Mythenkerns kann man ihn dann überall einsetzen.
Er ist beliebig geworden. Der Tell ist beliebig geworden, eben weil dieses Gut und Böse eine Definitionssache ist. Ich erinnere daran, dass die Palästinenser-Terroristen, die in den 70er Jahren die El Al-Maschine angegriffen haben, das war das Kommando Tell. Also das kann in alle Richtungen, wir haben Rechtsextreme, die nennen sich Kommando Winkelried und so weiter. Also diese Helden, je berühmter sie sind, je verfügbarer sie sind, bekannter sie sind, desto beliebiger werden sie. Und das Muster, eben was Thomas Meisen gesagt hat mit dem Gegner, das ist natürlich eben eine subjektive Festschreibung. Nicht? Wir können uns auch vorstellen, dass mal ein Tell sich gegen die Eidgenossenschaft wendet, nicht? Wenn das irgendwo subjektiv festgeschrieben wird. Ist aber beliebig.
Was immer bleibt, ist, Tell ist der starke Mann, sage ich jetzt einmal. Aber wir haben bei der Kasperli-Aufführungsbesprechung gesehen, er kann auch plötzlich zu einer Stoffpuppe werden, zu einer schwächlichen. Und ich komme noch auf eine zentrale Demontage für mich zu sprechen. Max Frisch hat in seiner Erzählung Wilhelm Tell für die Schule aus Tell einen Anti-Helden gemacht, eine traurige Figur. Bei Frisch ist Tell ein verstockter, schweigsamer Bauer und sein ganzer Konflikt mit Gessler ist ein einziges Missverständnis, eine Posse mit tragischem Ausgang für den Vogt, der eigentlich nur weg wollte aus diesem grässlichen Alpental. Das war 1971, als das erschien. Wie ging man damals, mitten im Kalten Krieg, wo Gut und Böse noch klar verteilt war bei uns, wie ging man damals mit dieser Demontage von Wilhelm Tell um, Guy Nachschall?
Ja, ich kann einfach als Historiker für mich persönlich das beurteilen. Ich habe es gelesen mit Amüsement, vor allem diesen Gessler, der da furchtbar leidet unter dem Föhn und so. Das haben, aber eigentlich als Demontage, man hat viel geschrieben von Max Frisch, also er muss seine Wirkung gehabt haben. Aber ich denke da einen anderen Autor, der literarisch nicht so hochstehend wie Max Frisch, aber außerordentlich originell, das ist Otto Marki, der damals die Geschichte für Schweizer Geschichte für Ketzer geschrieben hat. Eigentlich die ganzen Resultate, die in der Marcel-Beck-Schule entwickelt worden sind, hat er auf humoristische und süffige Weise hat er dargestellt, praktisch ein Geschichtsbuch. Und dieses Geschichtsbuch, das habe ich damals x-mal gesehen, ist eigentlich zum Stellvertreter, hat eigentlich das offizielle schweizerische Schulbuch, das man manchmal noch hatte, ersetzt. Also die Lehrer haben damals die Schweizer Gründungsgeschichte nach Otto Marki gelehrt. Das haben sie besser brauchen können als Max Frisch war ein Beispiel, aber als die Schulbücher, die damals wirklich katastrophal waren.
Sie reden jetzt ja von der Geschichte und der Geschichtswissenschaft, ja. Aber ich habe jetzt eigentlich mit Frischs Wilhelm Tell eine Demontage unseres Mythos, des schweizerischen Mythos gemeint, also des Bildes, das wir von Wilhelm Tell haben. Also wir haben am Anfang ja der Sendung darüber gesprochen, wie die Realität des Bergbauern sich mit dem Heldenbild verträgt oder eben nicht verträgt. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und nun haben wir vorhin im Beitrag die Regisseurin Brigitte Helbling gehört, dass es Helden nicht mehr brauche. Die Iraner sind heldenmüde, wir Schweizer haben eine Heldenamnesie. Max Frisch hat den Helden demontiert, also haben wir gar keine Helden mehr und brauchen sie auch nicht mehr, Thomas Meissen?
Ich glaube, das ist wirklich für die Zukunft so nicht zu sagen. Die Iraner haben genug von den Helden, weil dieses Bild von Helden missbraucht wurde und immer noch missbraucht wird. In der Schweiz ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber die Reaktion von Max Frisch kann man als Historiker natürlich auch gut erklären. Die Wilhelm Tell hat, wie Guy Marshall gesagt hat, für die Historiker eigentlich schon im späten 19. Jahrhundert ausgedient. Er ist aber in der geistigen Landesverteidigung, hier muss man vor allem Karl Mayer, den Zürcher Medievisten erwähnen, sozusagen zu neuem Leben erwachsen, und zwar wirklich mit dem Versuch, seine historische Existenz zu beweisen. Das hat eine ganze Generation geprägt, und da würde ich sagen, zum Glück, das ist ja eine Zeit gewesen, wo wirklich die Verunsicherung sehr groß war. Dann hat man Wilhelm Tell als Vorbild vor Augen. Ein Wissenschaftler bestätigt das nach Kriterien, wo wir jetzt heute sagen würden, das ist jetzt nicht wissenschaftlich ganz sauber, aber der politische Effekt, der Effekt in der Öffentlichkeit war sehr groß und dieser Nachhall war sehr groß. Und Max Frisch gehört ja zu dieser Generation, der Aktivdienstgeneration, und leidet dann in den 60er, 70er Jahren darunter, dass diese Heldengeschichte aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus in die Ewigkeit vorgeschrieben wird und dass hier eigentlich im Zeichen des Antikommunismus einfach Wilhelm Tell überall auftaucht. Und dann ist es natürlich ein politischer Akt, dass er sagt, okay, jetzt stellen wir den Wilhelm Tell sozusagen wieder vom Kopf auf die Füße und schauen uns an. Das ist also ein politisches Hin und Her, und ich kann mir gut vorstellen, es kann ja sein, dass es in 50 Jahren wieder Situationen gibt, wo man sich nach Wilhelm Tell sehnen wird. Ich hoffe nicht, dass dann ein Historiker, ein Schüler von Guy Marshall auftritt und sagen wird, Wilhelm Tell hat es doch gegeben. Aber Aktualisierungen, vielleicht auch künstlerischer Art, sind durchaus denkbar. Helden braucht es vielleicht im Jahr 2012 nicht unbedingt hier, aber in China weshalb nicht? Also es gibt durchaus Länder oder Moskau. Wir haben ja auch Frauen, die auf der Anklagebank sind im Moment. Wir haben also genügend Beispiele, wo Zivilcourage gefordert und auch gefährdet ist. Wir sind in einem unheroischen Zeitalter, was die Schweiz, vielleicht Westeuropa anbetrifft, aber unheroische Zeitalter gehen vorbei und es kommen Situationen, in denen auch Opferbereitschaft gefragt wird. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mythos oder andere Mythen wieder zu neuem Leben und zu neuem Recht kommen werden.
Brigitte Telbling sagt im Interview auch, ihr Gefühl Wilhelm Tell gegenüber sei eine Rührung, ein rührendes Gefühl, so wie man einer ausgestorbenen Tierart gegenüber, etwa den Dinosauriern gegenüber, Rührung verspürt. Es sei die Rührung gegenüber etwas unwiederbringlich Verlorenem. Teilen Sie diese Ansicht, Guy Marshall?
Nein, Tell ist nicht unwiderruflich, wie Thomas Meising gesagt hat. Es kann durchaus wieder können Zeiten kommen, wo man im Zürcher Theater wieder aufsteht bei der Tell-Inszenierung von Schilling und den Rütli-Schwur mitspricht, stehend, wie es in den 40er Jahren gewesen ist. Das kann durchaus wieder kommen. Die sind nicht definitiv, diese Mythen können schlummern, und sobald gewisse Situationen eintreten, auch gesellschaftlich die Mentalität sich verändert, bedingt durch jetzt die ganze Wirtschaftskrise und so weiter, da wird dann plötzlich der Mythos wieder wichtig, Tell wieder wichtig, wird er wieder hervorgeholt.
Nee? Und das liegt eben schon daran, dass hier eigentlich ja zwei Geschichten drin sind. Das ist einerseits der Einzelne gegenüber der Herrschaft oder auch die Verteidigung gegen den willkürlichen Herrscher. Aber andererseits ist auch dieses Verhältnis des Einzelnen zum Kollektiv ganz wichtig. Also wie weit bringe ich mich ein? Und wir haben eigentlich das sind ja eigentlich zwei politische Grundprobleme, die immer wieder neu gestellt werden müssen. Wie verhalte ich mich gegenüber der Gruppe, in der ich bin? Und was wollen wir für eine Regierungsform? Wir brauchen eine Herrschaft. Wie soll die aber eingeschränkt bleiben? Ich glaube, das sind Grundfragen angesprochen, die, solange es Menschen gibt, auch immer wieder gestellt werden.
Das Spannende ist ja, dass dann hier in der Schweiz offenbar jetzt seit 500-600 Jahren immer wieder dasselbe Bild dafür genommen wird. Die Bilder könnten sich ja, oder die Figuren könnten sich ja abwechseln, aber der Tell als Mythos ist offenbar langlebiger als gewisse Tierarten, können wir als Schlussfolgerung.
Ja, ich weiß ja nicht, wie lange die Dinosaurier gelebt haben. Also das ist schon, aber dass ein Volk seine erfolgreichen Mythen preisgibt, das gilt ja für andere Länder auch, ist unwahrscheinlich. Die können in Frage gestellt werden, aber es ist ja auch etwas, was sozusagen zum allgemeinen Wissen gehört, und das ist nicht etwas, was man ohne weiteres preisgibt.
Mhm. Ich würde sagen, Tell ist natürlich auch ein relativ simpler Mythos. Gut und böse. Winkelrieder ist ein viel anspruchsvoller Mythos, weil man sich da nicht gegen das Gute, gegen das Böse wehren kann. Nicht? Und Winkelried, das ist ein Opfermythos. Mhm. Er opfert sich. Und das mit dem zu operieren, ist viel schwieriger als mit dem Tell. Aber wenn
der ja auch ein Tyrannenmörder war, das haben wir hier ja gar nicht angesprochen, ja, oder? Das ja, ein Teil seines Mythos. Ja. Ja.
Ich weiß nicht, aber ich möchte doch noch auf dieses eingeblendete Spiel zurückkommen, auf dieses Theaterspiel. Also. Was ich absolut super gefunden habe, habe ich diese Iraner, wo die Frau den Tell nicht mehr zu sich lässt, ihn verstößt, weil er das Kind gefährdet haben. Die haben eigentlich das Motiv, das Hauptmotiv, das emotionale Hauptmotiv von Wilhelm Tell, haben die besser verstanden als viele, viele Schweizer. Nämlich für die Schweizer ist der Tell der gute Schütze, der trifft ohnehin. Also der Sohn, der, ja gut, der zittert oder denkt das, ja mit, der zittert, der Angst, aber der Tell trifft doch. Und eigentlich ist dieses Moment, dass Tell den Sohn gefährden muss, je nachdem opfern muss, das ist eigentlich das emotional zentrale Moment, das die Geschichte von Wilhelm Tell so wichtig gemacht hat in der Befreiungstradition, dass sie durchgedrungen ist, dass man auf diese Geschichte gegangen ist. Das ist, überlegen wir mal, das ist eine archetypische Situation, die haben wir noch Abraham und Isaac.
Ja.
Und Gott lässt Isaac Abraham einhalten, hält das Bett. Aber Gessler bleibt hart und obwohl der Tell zögert und sagt, nein, ich möchte nicht und so weiter, bleibt er. Das ist eigentlich das Emotionale.
Aber Tell schießt am Ende doch.
Schießt am Ende doch. Und das ist eigentlich unglaublich. Er schießt auf seinen Sohn. Mhm. Wir Schweizer sind auch überzeugt, er trifft. Aber die Iraner haben das erlebt, dass es anders hätte herauskommen können.
Gut, Tell bleibt zweideutig, bleibt zweischneidig, hat viele Gesichter. Das war der Themenmorgen, das Theater mit Tell auf DRS2. Bei mir live im Studio die Historiker Thomas Meissen und Guy Machschall. Hinweise auf die besprochenen Theaterstücke und Bücher, auch auf die Publikationen unserer beiden Gäste, finden Sie auf der Internetseite drs2.ch. Redaktion dieser Sendung Sabine Bitter, Karl Linder und Markus Gasser. Technik Basil Kneubühler und Serge Krebs.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.